Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo miteinander hier im Gottesdienstraum und ihr, die ihr uns live zuschaut, online oder zeitversetzt. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden über dieses Thema. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Unsere Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber bevor wir darüber reden, zunächst einmal, stell dir vor, ich glaube, das fällt uns noch gar nicht so schwer, weil in Baden-Württemberg die Ferien und die Urlaubszeit gerade eben so zu Ende ging. Stell dir vor, dein wohlverdienter Urlaub wartet noch auf dich. Und du hast eine Reise nach Griechenland gebucht. War dieser Tage oder in diesem Sommer jemand in Griechenland? Ah, doch, ein, zwei, ja. Also, du hättest eine Reise nach Griechenland gebucht. 2 Wochen Sonne und Strand. Wie soll es anders sein? Das wird schön. Der Slogan tut ein Übriges im Reiseprospekt: Himmel auf Erden. 2 Wochen Griechenland. Und irgendwie passt es ja auch zu uns Christen, nicht? Also, du meldest dich an, deine Vorfreude ist groß, du kommst am Flughafen an, Gepäck ist eingecheckt, Flugtickets hältst du in der Hand, Corona-Bestimmungen alle erfüllt, erwartungsvoll trittst du in die Wartehalle und dann? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Du traust kaum deinen Augen. Du bleibst angewurzelt stehen und staunst. Die Wartehalle ist voller Personen. Okay, das ist ja eigentlich immer, wenn es um Flüge geht. Aber das Befremdliche ist, du kennst sie alle. Es sind die Geschwister aus deiner Gemeinde. Da haben sich viele angemeldet für diesen Griechenland-Trip. 2 Wochen Sonne und Strand und Himmel auf Erden zu genießen. Das wollte sich keiner entgehen lassen. 2 Wochen Himmel auf Erden. Und interessant wäre nun zu fragen, wenn du dir diesen Gedanken jetzt so vor Augen hältst oder dieses Bild, wie geht's dir damit? Wenn du da so plötzlich staunend in der Wartehalle stehst und sagst, oh, da sind ja alle meine Geschwister mit dabei aus der Gemeinde. Ein Stück Himmel auf Erden, stelle ich mir das so vor mit meinen Geschwistern nun in Griechenland? Ob das gut geht? Oder vielleicht würdest du sagen, alles nur das nicht. Würdest du dich darauf freuen? Warum denn nicht? Das ist doch schön, verbunden zu sein im Glauben und dann am Strand zu liegen, miteinander die Bibel zu lesen, Gottes Natur zu genießen, abends ein Gläschen Wein zu trinken, gute Musik zu hören, das Leben leben lassen mit den Geschwistern, das kann doch wunderschön sein. Wie dem auch sei oder wie es auch sein mag, über Gemeinde Jesu im Allgemeinen oder auch im Speziellen, was die Ortsgemeinde anbelangt, kann man ja ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und oft hat das mit der eigenen Erfahrung oder der eigenen Geschichte mit Christen und Gemeinde zu tun. Aber der Apostel Paulus auf jeden Fall, der freut sich, wenn er an Griechenland denkt. Der freut sich, wenn er an Griechenland denkt. Und zwar noch viel spezieller, er freut sich nicht nur über das Land Griechenland, sondern er freut sich über die Stadt Thessaloniki, das heutige Saloniki. Und er freut sich, wenn er an die Gemeinde in Saloniki denkt. Und für Paulus ist es scheinbar offenbar wirklich so, ich sag's einmal, dass er meint, die Gemeinde in Thessalonich ist wie ein Stück Himmel auf Erden. Und hören wir einmal auf den Briefkopf, den Anfang, die ersten 3 Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und das ist auch der heutige Predigttext, ihr könnt ihn hier vorne mitlesen. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Und Paulus schreibt, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Bevor wir hier gleich näher einsteigen in diesen Text, ganz kurz zum Hintergrund. Mit dem nächsten Bild habt ihr eine Landkarte. Und zwar in Apostelgeschichte 17, 1 bis 9. Da können wir lesen, wie diese Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Das ist ja wichtig, mal zu sehen, was ist das eigentlich für eine Gemeinde, von der der Paulus sagt, ich danke an euch allen und freue mich über dem, wie ihr euer Christsein in der Gemeinde gestaltet. Auf seiner 2. Missionsreise kommt Paulus in diese bedeutende Handelsstadt Thessalonich und mutig und entschlossen, wie wir ihn kennen, predigt er das Evangelium von Jesus Christus und Menschen kommen zum Glauben, andere wenden sich ab. Interessant ist, wer zum Glauben kommt, das wird in Apostelgeschichte 17 berichtet. Es kommen einige Juden zum Glauben, also die vom Alten Testament her kommen, von den Vätern Abraham und Mose und so weiter und vom Gesetz her. Dann heißt es dazu noch viele Griechen. Die sind ganz anders geprägt mit ihrer Götterwelt, mit ihren Mythologien und so weiter. Und dann hochinteressant heißt es noch, eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. Wie würdet ihr euch die vorstellen, die vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt? Wie waren die wohl gekleidet? Wie haben die sich wohl gegeben? Interessant ist, dass von den Männern, entsprechenden Männern, nichts berichtet wird, dass sie irgendwie den Zugang zu dieser Gemeinde gefunden haben. Aber wenn wir das mal so auf uns wirken lassen, ist so eine interessante Mischung, oder? Juden auf der einen Seite, die vom Alten Testament her kommen, dann Griechen, die zum Glauben an Jesus kommen, die aber in ihrer Götterwelt behaftet sind und in einem freizügigen Leben. Und dazu noch vornehme Frauen, die WIP, hatten die wahrscheinlich ihre eigene Loge, Very Important Person. Wir wissen es nicht. Aber wir merken, die Gemeinde ist hier bunt zusammengesetzt. Sie hat sich nicht gesucht, sondern Gott hat sie so zusammengefügt durch das Wirken von Paulus. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, wenn man so zusammengewürfelt, zusammengeworfen wird? Fragezeichen, oder? Ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall. Und es gibt ja auch Schwierigkeiten, die bleiben nicht aus. Und Paulus und seine Mitstreiter mussten die Stadt rechtzeitig verlassen, bevor ihnen, sage ich mal, Schlimmeres passiert. Und die große Frage, was wird nun aus dieser Gemeinde in Thessalonich mit den Juden, die zum Glauben gefunden haben, mit den Griechen, die zum Glauben kamen und mit den vornehmen Frauen, wo die Männer sich anders wahrscheinlich orientiert haben, als in die Gemeinde zu kommen. Und Paulus dankt Gott, dass er sagt, die Gemeinde festigt sich auch durch schwierige Zeiten hindurch. Gott baut seine Gemeinde weiter auf und er festigt sie. Die Gemeinde wird zu einem Stück Himmel auf Erden, zum Leuchtfeuer des Evangeliums, darf ich so sagen, in die Umgebung hinein. Und damit möchte ich auch schon unseren kleinen Hintergrund schließen. Aber Paulus schreibt dann, ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, aber mit Freude im Heiligen Geist. Äußerlich groß bedrängt und eingeengt, aber innerlich in der Freude des Heiligen Geistes, wenn sie Gottes Wirken erlebt haben. Und dann schreibt er so, dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle anderen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das heißt, diese Gemeinde hat Ausstrahlungskraft in ihre Umgebung hinein. Sie macht den Unterschied. Church make the difference. Diese Gemeinde macht den Unterschied in ihre Umgebung hinein. Und wir, Gemeinde Jesu, jetzt wir hier in Heidelberg, ein Stück Himmel auf Erden, was würdet ihr sagen? Würdet ihr ein Ausrufezeichen setzen, ein Fragezeichen oder vielleicht sogar beide Zeichen setzen? Ich möchte uns heute Morgen aus dem Wort Gottes vier Hinweise mitgeben, die uns deutlich machen können, wann eine Gemeinde wie Thessalonich, sie ist, ein Stück Himmel auf Erden sein kann. Welche Rolle Gott dabei spielt und die nur ihm zugedacht sein kann, aber welche Aufgaben auch das Bodenpersonal Gottes hat, damit Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist. Wann ist also eine Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden und warum kann es nur die Gemeinde Jesu letztlich sein? Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Stück Himmel auf Erden. Fangen wir mit Jesus und Gott dem Vater an und ihrer Rolle von Jesus und dem Vater, weil die beiden explizit genannt werden hier in unserem Text und ein erster Gedanke dazu mit dem nächsten Bild. Gemeinde Jesu ist deshalb ein Stück Himmel auf Erden, weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Ich habe lang überlegt, wie ich diesen Punkt formuliere und ich werde es euch auch gleich sagen, warum. Weil hier ein Gedanke angesprochen wird von Paulus, der uns vielleicht nicht so gleich nahe liegt, wenn wir an Gemeinde denken in ihrer Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Paulus schreibt Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christi, Gnade sei mit euch und Friede. Dieser Briefkopf, diese Einleitung ist für die damaligen Leute erstmal ganz geläufig, nicht? Man nennt den Absender, das Dream Team, 3, Paulus, Silvanus und Timotheus, Absender. Und der Adressat wird auch genannt, Thessalonich, Gemeinde in Thessalonich. Aber dann finden wir einen merkwürdigen Zusatz, der Paulus wichtig war. In Gott, dem Vater und Jesus Christus. Die Gemeinde ist in Gott und in dem Vater. Und dann kommt der übliche Gruß, Gnade sei mit euch und Friede. Welch eine Adresse, welch eine Aussage, oder, an dieser Stelle. Wir haben uns an solche Aussagen gewöhnt, wie Jesus lebt in der Gemeinde. Jesus ist in der Gemeinde, in unserer Gemeinde gegenwärtig und da. Er steht uns zur Seite. Wir haben uns an solche Aussagen gewöhnt, wie die Gemeinde gehört zu Jesus Christus. In der Gemeinde bekennt man sich zu Jesus Christus und lebt mit ihm. Das alles ist rein biblisch betrachtet schon auch atemberaubendes Gedankengut. Mit Jesus Christus, dem Herrn und Schöpfer dieser Welt und dem Heiland dieser Welt und dem Licht dieser Welt in ganz besonderer Beziehung leben zu dürfen. Er das Haupt und wir die Glieder. Aber Paulus dreht es hier im Grunde gerade um. Nicht? Er sagt im Grunde, die Gemeinde ist in Gott beheimatet, ist in dem Vater aufgehoben. Ich habe überlegt, wie kann ich diesen geistlichen Gedanken am besten illustrieren? Und dann habe ich meine Frau gefragt, ach, das ist das Schöne, wenn man eine Frau hat, die Kindergottesdienst macht, die hat einfach einen Materialfundus, nicht? Und dann kann ich auch heute Morgen noch fragen, Schatz, hättest du ein paar Ballons für mich? Und dann hat sie gesagt, ja, ich hätte sie aber auch gerne in grün gehabt, ah, das hat jetzt nicht geklappt. Aber ich habe zumindest solche beige oder was, wie nennt man die Farbe, weiß gar nicht, solche rötliche, bräunliche Ballons dabei. Jetzt bräuchte ich eine Person, die gut bei Luft ist und mir zwei Ballone aufblasen könnte. Ich habe extra vier dabei, falls einer platzt, haben wir noch einen Ersatzballon. Wäre jemand bereit, zu mir nach vorne zu kommen und zwei Ballons einfach, ihr müsst gar nichts sagen, er muss nur gut bei Luft sein und die Ballons aufblasen. Christian, sei so gut, du hast dich so schüchtern gemeldet, habe ich richtig gesehen, ne? Ja, wunderbar, okay. Dann möchte ich dich bitten, dass du mal diesen Ballon aufbläst, so gut es geht und so weit es geht. Und dann einen Knoten reinmachen. Ja, also kurz vor dem Platzen musst du aufhören. Okay, ja. Knoten rein. Und dann möchte ich dich bitten, dass du ein großes G auf dem Ballon malst. Okay, vielen Dank. Ihr seht diesen Ballon, Gemeinde. Und jetzt, was uns geläufig ist, dass in diesem Ballon Jesus Christus geistlich gesehen drin ist. Nicht? Das ist die Gemeinde und Jesus ist in der Gemeinde. Durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort. Er ist gegenwärtig, er ist präsent. Das ist das, was uns geläufig ist. Nicht? Dass in unserer Gemeinde Jesus Christus da ist und wirkt. Jetzt haben wir den zweiten Ballon, den möchte ich dich auch noch bitten aufzublasen. Ich halte ja so lange den hier. Wenn du Stiefkäpsel mir gibst, dann brauchen wir gleich nochmal. Christian, du hast es raus, der dürfte gleich groß sein wie der. Wunderbar. Jetzt möchte ich dich bitten, dass du den Buchstaben J drauf malst. Genau. Und ich glaube, euch ist klar, für was dieser Buchstabe steht. Dieser Buchstabe J steht für Jesus. Gib mir gerade mal den Stift und nimm mal den in die andere Hand. Okay. So, und der Unterschied zu dem, oder das, was jetzt hier Paulus ausdrücken möchte, im Unterschied zu dem, was uns geläufig ist, in der Gemeinde ist Jesus, dass er sagt, in Jesus und in Gott dem Vater ist die Gemeinde. Das heißt, es ist jetzt so, dass Jesus der Ballon ist und die Gemeinde ist in ihm. Das heißt, Jesus umhüllt die Gemeinde. Jesus umgibt die Gemeinde. Und wisst ihr, wo wir ein schönes Beispiel sehen, dass das eine geistliche Wahrheit ist? Als Paulus die Gemeinde verfolgt, unterwegs ist, nicht? Da hört doch Paulus diese Stimme vom Himmel und Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Das ist genau dieses Ding. In Jesus ist die Gemeinde. Und wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus, weil die Gemeinde in Jesus ist und von Jesus und Gott dem Vater umhüllt ist. Das ist im Grunde, Dankeschön, Chris. Aber einen fetten Applaus, du darfst dich gerne mitnehmen. Nein. Vielen, vielen Dank. Ja, merkt ihr, und das ist dieses Atemberaubende hier, das Paulus hier vorstellt in diesem Text. Nicht? Dass Jesus zwar in der Gemeinde ist, aber dass die andere Wahrheit auch ist, wir sind in Jesus und wir sind in Gott, dem Vater. Ich möchte es so zuspitzen, die geografische Lage der Gemeinde ist Thessalonisch, keine Frage, weil sie in der Stadt sind. Aber die geistliche Lage der Gemeinde, sagt Paulus, ist in Gott und in dem Vater und Jesus Christus. Ganz ehrlich, haben wir Gemeinde einmal, auch unsere Gemeinde, unter diesem Gesichtspunkt gesehen? Ich habe neu gemerkt, das muss mir wichtig werden, wichtiger werden, unsere Gemeinde so zu sehen. Dass Jesus eben nicht nur in unserer Gemeinde lebt, sondern wir leben in Jesus und in Gott, dem Vater. Das Wesentliche an Gemeinde ist das, was sie ihrem Wesen nach ist. Und die Gemeinde ist in ihrem Wesen nach in Gott, dem Vater und in Jesus. Und damit, ihr Lieben, können wir wirklich sagen, ist Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Oder? Und wenn diese geistliche Realität uns neu bestimmt oder wir Ehrfurcht oder Hochachtung haben davor, dann haben wir auch eine neue Wertschätzung unserer Gemeinde gegenüber. Egal wie es in dem Luftballon Jesus aussieht und sich gerade für dich verhält. Aber wir sind in Jesus und in Gott, dem Vater. Und wenn wir diese Realität uns neu zu eigen machen, dann frage ich uns, ja, wie denken wir über unsere Gemeinde, in dem der lebendige Gott beheimatet ist? Wie rede ich über unsere Gemeinde, in der Jesus lebt? Wie verhalte ich mich gegenüber einer Gemeinde, die zu Jesus gehört? Und wie entziehe ich mich oder gestalte ich meine Beziehung zur Gemeinde, die von Gott her gesehen ein Stück Himmel auf Erden ist, aus dem, was er daraus gemacht hat? Also mit anderen Worten, wie ich über die Gemeinde denke, rede und handle, zeigt ein gutes Stück auch, wie ich über Jesus denke, rede und handle. Jesus trennt das nicht so, hier ich und da ihr die Gemeinde. In Jesus ist das eins zusammen. Und da habe ich neu auch gesagt, Herr, ich möchte um Vergebung bitten, wo ich über Gemeinde schlecht gedacht habe, weil mir neu deutlich wird, dass ich damit auch letztlich schlecht über dich denke. Und das möchte ich nicht. Gemeinde Jesu ist und bleibt ein Stück Himmel auf Erden, weil sie in Gott ist und in dem Vater. Und dieses Dasein in Jesus, ihr Lieben, das macht Paulus jetzt deutlich. Und da freut er sich an den Thessalonicher. Dieses Dasein in Gott, das haben die Thessalonicher in Christus oder dem Vater Gottes angemessener Weise gelebt, sodass das zusammenpasst. Das zusammenpasst, die geistliche Realität der Gemeinde, die Gott geschaffen hat, mit dem, wie die Gemeinde miteinander unterwegs war. Das passt hier zusammen. Und jetzt wollen wir anschauen, nachdem wir gesehen haben, welche Aufgabe Gott übernommen hat, welche Rolle ihm zugedacht wird, dass Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist, welche Aufgaben, welche Rollen uns zugedacht sind, an dem Vorbild von Thessalonich, um zu sehen, wann eine Gemeinde auch durch das Miteinander von Christen ein Stück Himmel auf Erden sein kann. Und dazu der erste von drei Gedanken, die unsere Aufgaben beschreiben, wenn der Glaube an Jesus gemeinsam gelebt wird. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet, schreibt Paulus, und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, erstens an euer Werk im Glauben. Mir ist so dieses hängen geblieben, euer Werk im Glauben. Die Gemeinde in Thessalonich, die war darauf angewiesen, dass man den Glauben noch gemeinsam gelebt hat und gestaltet hat. Da war der Druck von außen groß, so groß, dass Paulus und die Mitarbeiter ja dann weggehen mussten, damit ihnen nicht noch etwas passiert. Ich weiß nicht, diese vornehmen Frauen, die da zum Glauben kamen, die haben sich natürlich gefreut, in Jesus den Heiland und den Herrn zu finden, aber was hat es mit ihren Familien gemacht, wenn die Männer nicht mitgehen? Von den Kindern lesen wir auch nichts. Ich glaube nicht, dass es alles nur Singlefrauen waren, ihr Lieben. Was hat es mit ihnen gemacht? Welche Spannungen haben sie da zu Hause aushalten müssen? Vielleicht hat der eine oder andere Mann gesagt, da gehst du mir nicht hin. Vielleicht hat es der eine oder andere Mann toleriert, weil er eh schon keine gute Ehe mehr geführt hat und schon längst eine Geliebte hatte. Wir wissen das alles nicht. Aber wir können uns doch mal vorstellen, welche Spannungen da waren, auch in der Gemeinde. Dann hatten die weder ein neues Testament, wo man nachlesen kann, was man über Jesus alles wissen sollte oder könnte. Sie hatten keine christlichen Bücher zu Hause, wo man was nachschlagen kann. Google gab es auch noch nicht und das Internet. Ihr Glaube konzentrierte sich auf das, was sie von Paulus hörten und die Briefe, die sie bekommen haben, und auf den Glauben, den man miteinander geteilt hat. Merkt ihr, wie wir einen größeren Reichtum haben, unseren Glauben gemeinsam gestalten zu können? Und trotzdem merken wir in unserer Kultur, dass es eben nicht heißt, euer Werk im Glauben, sondern in unserer Kultur heißt es oft, mein Werk im Glauben und dein Werk im Glauben. So sind wir stärker geprägt. Kinder unserer Zeit, wo der Individualismus, ich darf doch so sagen, auch ein Stück weit überhöht ist. Er hat seine Berechtigung, aber ich finde, wir leben in einer Zeit, wo er überhöht ist, der Individualismus. Glaube wird oft locker gelebt. Es ist doch mein Werk im Glauben, ob und wie ich die Gottesdienste besuche, ob und wie ich am Gemeindeleben teilnehme, sei es Abendmahl, Mitarbeit, ob ich mich in der Gemeinde einbringe, ob ich für andere da bin oder mit. Es ist doch mein Werk im Glauben. Und du guckst nach deinem Werk im Glauben und der Herr wird es schon gut machen. Ein Stück weit stimmt es. Aber ein Stück Himmel auf Erden wird man dann, wo wir sagen können, es ist unser Werk im Glauben, dass wir hier miteinander leben. Wisst ihr, und deshalb ist zum Beispiel bei unserem Logo für den Zukunftsprozess Gottes Zukunft entdecken das Wort gemeinsam drin. Ganz bewusst. Wir könnten einfach nur sagen, Gottes Zukunft entdecken. Nein, uns war wichtig, dass gemeinsam drinsteht. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde diese Reise in diesem Jahr gehen. Und es ist sicherlich nicht einfach. Und wer vielleicht jetzt schon die Tage dabei war oder diese Monate, der sagt sich vielleicht, es hat mich unheimlich viel Kraft gekostet. Ja, es kostet Kraft, dem anderen zuzuhören, die andere Meinung wahrzunehmen, die anderen Schwerpunkte zu hören und zu merken, es läuft nicht nach meiner Pfeife. Da gibt es viele andere gute Gedanken und das ist auch eine Bereicherung, aber es kann auch dich viel Kraft kosten, dich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, was wir etwas versäumt haben, da haben Erich und ich mit der Gemeindeleitung auch schon ein bisschen drüber geredet, auch mit dem Stefan Lingott, wenn ich das so persönlich sagen darf, dass wir am Ende der Gemeindeforen es etwas versäumt haben, etappenweise klar herauszustellen, wo sind wir ganz konkret weitergekommen. Beim ersten Gemeindeforum, beim zweiten Gemeindeforum. Dass uns das stärker vor Augen steht. Ich glaube, man hat so mehr so wahrgenommen, so ging es mir auch ein Stück weit, ich habe Zeit mit euch verbracht, wir haben gut gearbeitet, es gibt interessante Dinge, wir sind gemeinsam unterwegs, aber es hat mich auch viel Kraft gekostet. Und wenn ich dann frage, was ist unterm Strich rausgekommen, dann muss ich mich richtig konzentrieren und richtig nachdenken. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es einfach präsenter ist, stärker da ist. Vielleicht ging es dir auch so, vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube, das müssen wir so ein bisschen nachholen. Dass stärker klar wird, wie Gott uns ganz konkret von Etappe zu Etappe geführt hat und wie er uns dahin führen will, dass wir seine Zukunft für uns gemeinsam entdecken. Ich möchte, wenn es jetzt ein Werbeblock verstanden wird, dann tut mir das leid. Es ist mir wirklich auf dem Herzen, dass wir diesen Gemeindeprozess, der wir gut gestartet haben, jetzt auch gut nach den Ferien weitergehen. Und dass es unser Werk im Glauben wird. Und nicht nur das Werk einer weniger, wisst ihr. Und es ist anstrengender, das kostet mehr Kraft, das kostet mehr Zeit. Aber ich darf auch mitgestalten. Ich hatte diese Tage ein Gespräch mit jemandem, wo sich seine Frau beschwert hat, dass die Gemeinde jetzt was entschieden hat, wo sie nicht mittragen kann. Der Mann war mutig genug und hat seine Frau gesagt, ja, warst du überhaupt in dem Prozess dabei, den die Gemeinde gegangen ist, um diese Entscheidung zu treffen? Und sie war nicht dabei. Wisst ihr, das ist ein großes Vorrecht, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Deine Stimme, die Stimme der Jugend, die Stimme der Senioren, die Stimme der Singles, die Stimme der Verheirateten und der schon lange im Glauben Seienden und der noch nicht im Glauben Seienden, der hier in Heidelberg studieren. Und eure Stimme, jede Stimme hat eine Möglichkeit, sich hier einzubringen. Und du hörst auch die Stimmen der anderen, das wird auch deinen Horizont im Christsein bereichern und festigen. Also ihr Lieben, lassen wir uns das nicht rauben. Save the date, 9.10. und seid dabei, damit es unser Werk im Glauben ist, weiterhin. Der nächste Hinweis, wenn die Liebe Jesu praktiziert wird, wieder, wir danken Gott allezeit für euch alle, gedenken euer in unserem Gebet, denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, jetzt kommt an eure Arbeit in der Liebe. Also ich finde ja den Paulus schon interessant, nicht? Der verknüpft Arbeit und Liebe. Ich weiß nicht, also mir kommt es nicht so gleich in Sinn, Arbeit und Liebe zu verknüpfen. Nicht? Aber der Paulus, der sieht es so. Passt es überhaupt zusammen? Arbeiten und Liebe? Liebe und Arbeit? Ihr ahnt es schon, Paulus spricht nicht von einer Liebe, wo es um Gefühle geht, bei denen man warm ums Herz wird. Das war nicht so schön übrigens, Friede, bei deinen Bildern, da wird es einem warm ums Herz, nicht ein Stück Himmel auf Erden. Ne? Das sind so diese Genussmomente, diese Wellnessmomente, die wir auch so lieben und auch brauchen und uns auch danach sehnen, auch in unserer Gesellschaft. Aber der Paulus wird sagen, das gründet auf einem guten Stück Arbeit in der Liebe und Arbeit mit der Liebe in der Gemeinde. Wir gedenken an eure Arbeit in der Liebe. Er spricht von einer Liebe, die übernatürlich ist und die sich in aller Breite und Tiefe in der Person Jesu Christi uns gezeigt hat, nämlich von der Agape-Liebe. Und es ist diese Liebe, die sich von sich selbst mal zu lösen vermag. Und wie schwer fällt es uns in unserer Gesellschaft, sich mal von sich selbst zu lösen, um für den anderen da zu sein, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Gehör zu haben. Beobachtet mal, wie wir miteinander unterwegs sind. In der Gesellschaft. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und Kinder unserer Zeit heißt, schau auf dich. Und guck, dass deine Bedürfnisse, dass deine Wünsche, dass du die erfüllt bekommst in deinem Leben. Der Individualismus. Aber die Liebe, von der Jesus spricht, die kann sich ein Stück lösen von sich selbst, um für den anderen da zu sein. Das Ego hinten anstellen, das Gute für den anderen zu suchen. Und die Arbeit nicht scheut, damit es dem anderen ein Stück weit besser geht. Das ist die Arbeit in der Liebe, von der Paulus hier spricht. Und Gott hat uns diese Liebe zur Verfügung gestellt. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich möchte ein paar Fragen einfach mal weitergeben. Etwas pointiert an dieser Stelle, Arbeit in der Liebe. Wo sollte ich vielleicht meinen persönlichen Ehrgeiz weiterzukommen? Und ich freue mich über jeden, der Ehrgeiz hat, persönlich weiterzukommen. Aber wo sollte ich meinen Ehrgeiz persönlich weiterzukommen, einmal zurückstellen, um einem anderen ein Stück nach oben zu helfen? Oder dass er mithalten kann. Wir hatten gestern unsere Bikertour, die dritte Bikertour. Und eine Person war neu dabei und der war PS-mäßig mit seinem Motorrad und mit seiner Kubikzahl, ist er den anderen Bikern unterlegen. Mit 12 PS und 125 Kubik, da tust du dir schwer, bei den anderen mitzuhalten. Aber er ist mitgefahren, zum allerersten Mal. Einer aus unserer Gemeinde hat ihn eingeladen. Und ich habe so ein bisschen beobachtet, wie während der Fahrt oder wie man ihn nachher ermutigt hat. Und es kam nicht nur von mir, auch aus der Gruppe, von den Geschwistern, die hier mitgefahren sind. Nicht? Wie man sich einfach um ihn gekümmert hat, damit er, der schon bis zum Anschlag seine Maschine da hochfahren muss, damit er mithalten kann, dass er sich trotzdem wohlfühlt und dabei ist. Und ich werde mal mit ihm reden, wie er diesen Tag so empfunden hat. Gestern Abend war da nicht mehr die Zeit dazu. Aber darum geht es nicht. Mal die eigene Leistungsfähigkeit deiner Maschine zurückzustellen, um dem anderen zu helfen, dass er mithalten kann. Das ist ein Beispiel und so soll es im Leben eigentlich sein. Arbeit in der Liebe. Und jetzt noch der letzte Hinweis. Gemeinde ist ein Stück Himmel auf Erden. Wenn die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft uns beflügelt oder wenn die Hoffnung auf Jesu Kommen da ist und an eure Geduld, schreibt Paulus hier, in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie größtenteils im Zusammenhang von einer Person. Von Jesus Christus oder Gott, dem Vater. Ein Beispiel, Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und jetzt kommt es zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir auf diesen Vers schauen, dann ist die Hoffnung geboren aus was? Die christliche Hoffnung, die wir haben, ist geboren aus der Barmherzigkeit Gottes. Die Hoffnung, unsere Hoffnung nährt sich daraus, dass Gott uns barmherzig begegnet. Und sie gründet sich in der Auferstehung Jesu Christi, weil erst dadurch macht der Glaube an Jesus überhaupt Sinn, ihr Lieben, dass Jesus auferweckt wurde von den Toten. Erst dann gibt es christlich begründete Hoffnung. Nicht? Und Paulus schreibt es hier auch, an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hoffnung braucht manchmal Geduld, wird auf Geduldsprobe gestellt. Aber ich kürze es einfach ganz stark ab. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles ABG. Wisst ihr, wofür ABG steht? Alles wird gut. Für Kinder Gottes. Alles wird gut. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort erwarten wir, die Christen, Jesus Christus als Retter, nicht mehr als Richter. Alles wird für Christen gut. Alles wird für unsere Gemeinde gut. ABG, alles wird für den ganzen Leib Christi weltweit gut. ABG, das ist unsere Hoffnung. Und die darf uns beseelen, die darf uns Kraft geben, auch in manchem, wo man aushalten muss im Miteinander, wo es schwierig wird. Aber diesen Blick zu haben, unsere Hoffnung ist, einmal wird alles wieder gut. Das gilt für dein persönliches Leben. Und wenn du hier Unrecht erlitten hast, der Jesus Christus wird für Gerechtigkeit sorgen, einmal, wenn er wiederkommt, spätestens dann. AWG in deinem Leben, AWG in unserem Gemeindeleben, AWG und für die ganze Gemeinde. Zum Schluss alles nochmal auf einen Blick, damit ihr es hier habt. Wann ist Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden? Oder ja, sie ist ein Stück Gemeinde, Himmel auf Erden, weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Das ist die geistliche Wahrheit. Und die hält Gott aufrecht und die bleibt bestehen. Und wir können etwas dazu tun, dass diese geistliche Wahrheit, die Gott geschaffen hat, auch real wird in unserem Leben. Dass wir sie spüren, dass wir sie erleben und dass Menschen von außen sagen, hier ist etwas, was ich in meinem Leben nicht finde. Und das hat viel mit diesen drei Dingen zu tun. Glaube, Liebe und Hoffnung. Den Glauben gemeinsam leben, dass es unser Werk ist. Die Liebe praktizieren, mal von sich selbst wegzuschauen, dem anderen aufzuhelfen. Und die Hoffnung auf Jesus Christus aufrechtzuerhalten, dass sie uns beflügelt. Und wenn wir das jetzt so vor Augen haben, dann möchte ich uns einladen, einige Momente der Stille. Und zwar in dem, was Paulus getan hat, als ihm das so aufging, warum Thessalonich ein Stück Himmel auf Erden ist. Und das steckt in unserem Predigtext mittendrin, das letzte Bild. Er sagt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und wir gedenken euer in unserem Gebet. Ich möchte uns einladen zu einer Zeit der Stille, wo du danken kannst, was dir jetzt gerade der Geist Gottes durch sein Wort neu aufs Herz gelegt hast. Und wo du aber auch gedenken darfst oder Fürbitte tun möchtest, wo du sagst, das wäre jetzt wichtig, dass das in meinem, in unserem Gemeindeleben, im Leib Christi stärker Realität wird. Was Glaube, Liebe und Hoffnung anbelangt. Wollen wir stille werden und beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, hier auf Erden sprechen wir, ich glaube von der Antike her, von sogenannten 7 Weltwundern. Aber das eigentlich echte, richtige Weltwunder hier auf dieser Erde, das ist die Gemeinde, Herr, ist deine Gemeinde. Du bist in ihr gegenwärtig, du bist für uns Christen da, du lebst mit uns. Und gleichzeitig gilt auch die andere geistliche Wahrheit, wir leben in dir. Du umhüllst uns, Herr, du umgibst uns und wir sind in dir geborgen und gehalten für Zeit und Ewigkeit. Danke, Herr, für diese Liebe zu uns und zu deiner Gemeinde. Herr, und da, wo wir an Glauben mangeln lassen, wo es an Liebe fehlt, wo die Hoffnung betrübt ist, Herr, da bitten wir dich um Vergebung und bitten dich, zünde neu das Feuer an, damit wir Glauben stärker gemeinsam leben, die Liebe, deine Liebe unter uns erleben und praktizieren, in kleinen wie in großen Dingen. Und dass die Hoffnung uns beflügelt, Herr, dass du einst wiederkommst und für deine Kinder, für dein Leib, alles gut wird. Herr, so beseele und stärke und ermutige uns neu, auch gerade jetzt in unserem Miteinander, wo es darum geht, deine Zukunft, die du für uns vorbereitest, die du für uns schon vorgedacht hast, dass wir sie gemeinsam entdecken. Segne und behüte und stärke jeden von uns. Danke, Herr. Amen.